Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Letztes Jahr im April hat die Bundesregierung Cannabisprodukte bei uns teilweise legalisiert. In Kanada ist das schon 2018 passiert. Ein Forschungsteam von der kanadischen Uni Ottawa hat jetzt neueste Erkenntnisse zu Cannabis zusammengetragen. Erkenntnis Nummer 1: Cannabis, das in Kanada verkauft wird, ist heute im Schnitt 5-mal stärker als vor 20 Jahren. Durch gezielte Zucht konnte man erreichen, dass die Hanfpflanzen heute mehr vom Wirkstoff THC enthalten. Diesen Trend gibt es auch in Europa. Der höhere Wirkstoffgehalt ist laut den Forschenden wahrscheinlich auch der Grund, warum das Risiko für psychische Erkrankungen durch Cannabiskonsum so stark angestiegen ist, zum Beispiel für Schizophrenie. In Kanada hat sich die Zahl solcher Fälle in den letzten Jahrzehnten fast verdreifacht. Dagegen hilft langfristig nur, mit dem Kiffen aufzuhören. Beim Entzug könnten laut den Forschenden Gesprächs- oder Verhaltenstherapien helfen. Auch spezielle Medikamente können bei der Cannabispsychose sinnvoll sein. In manchen Fällen bleiben die Symptome aber bestehen. Wo in Deutschland gab es zum ersten Mal einen Bratwurststand? Ein Geschichtsforschungsteam aus Erfurt in Thüringen sagt, bei uns, an der bekannten Erfurter Krämerbrücke. Sie haben eine Urkunde aus dem Jahr 1269 gefunden, in der eine Hütte und ein Bräter an der Brücke erwähnt werden. Ein Historiker meint, im Mittelalter aßen die Menschen viel Fleisch und Wurst, deshalb wurde da sehr wahrscheinlich Bratwurst verkauft. Der Leiter des Deutschen Bratwurstmuseums hält die Erwähnung eines Bräters dagegen nicht für einen historisch korrekten Nachweis einer Wurstbude. Die erste Erwähnung des Wortes Bratwurst in Deutschland gab es seiner Analyse nach im Jahr 1404 auf einer Rechnung für Bratwurst-Därme in Arnstadt, auch in Thüringen. Es gibt auch noch weitere Kandidaten für die älteste Bratwurstbude, zum Beispiel ein Lokal in Regensburg, das heute noch Bratwurst verkauft. Da wurde im Jahr 1378 der erste Koch erwähnt, also deutlich später als in Erfurt. Auch Nürnberg hat schon mal versucht, die älteste Bratwurst für sich zu beanspruchen. Man sollte Antworten von ChatGPT immer mit Vorsicht genießen. Das belegt jetzt nochmal ein Fall aus den USA. Da ist ein Mann mit einer Vergiftung im Krankenhaus gelandet, nachdem er sich Ratschläge von ChatGPT geholt hatte. Konkret wollte er wissen, wie sich Kochsalz ersetzen lässt. Mit chemischem Halbwissen bat er ChatGPT um Alternativen und nahm dann über 3 Monate Bromidsalze zu sich. Denn der Chatbot hatte ihm bestätigt, dass sich Natriumchlorid durch Natriumbromid ersetzen lässt. Allerdings gilt das nur für nicht-medizinische Zwecke, zum Beispiel für Reinigungsmittel. Mediziner der Uni Washington in Seattle schreiben in ihrem Fallbericht, dass sie nicht mehr genau nachvollziehen können, was der Mann gefragt und was ChatGPT geantwortet hat. Vielleicht hat er die Antwort auch nur halb gelesen. Trotzdem fänden es die Forschenden wichtig, dass eine KI bei solchen Fragen eine Gesundheitswarnung ausgibt oder zumindest nachfragt, wofür jemand die Info haben will. Bromidsalze waren früher in manchen Medikamenten, dann wurde aber klar, dass sie Vergiftungen auslösen können. In klinischen Studien für neue Medikamente bekommt ein Teil der Testpersonen oft ein Placebo, also ein Mittel ohne Wirkstoff. Damit will man überprüfen, ob das Medikament wirklich hilft oder ob allein die Erwartungshaltung der Testpersonen für eine Besserung der Symptome sorgt. Blöd nur, wenn dieser Placebo-Effekt in verschiedenen Ländern unterschiedlich stark ist. Das hat ein Team vor allem von der medizinischen Uni Wien herausgefunden, als es sich mehrere klinische Studien zu Arthritis noch mal genauer angesehen hat. Das sind Gelenkerkrankungen mit Entzündungen. Die Forschenden sagen, in ärmeren Ländern reagieren Menschen stärker auf das Placebo-Scheinmedikament als in reicheren. Woran das liegt, weiß das Team nicht so genau. Vielleicht liegt es daran, dass Arthritis-Betroffene in ärmeren Ländern nicht so leicht an eine Behandlung kommen und deshalb besonders hohe Erwartungen an das Medikament hatten. Die Forschenden sagen, inzwischen werden immer mehr klinische Studien aus Kostengründen in ärmere Länder. Die Forschenden sagen, inzwischen werden immer mehr klinische Studien aus Kostengründen in ärmere Länder ausgelagert. Die Unterschiede beim Placebo-Effekt sollte man deshalb schon beim Studiendesign beachten, um verfälschte Ergebnisse zu vermeiden. Nicht nur Meere, auch Süßwasserseen könnten wichtige CO2-Speicher sein, also mehr CO2 aufnehmen, als sie selbst in die Atmosphäre abgeben. Davon geht das Team einer Studie im Fachjournal Nature Geoscience aus. Die Forschenden haben die Kohlenstoffbilanz der Uferbereiche von Seen genauer analysiert. Dort gibt es sehr viele schnell wachsende Wasserpflanzen, die auch sehr viel Kohlenstoff im Sediment am Seeboden wegbunkern. Die Forschenden sagen, die Fläche von Seeuferbereichen auf der ganzen Welt ist sehr groß. Deswegen sollte das Thema unbedingt weiter untersucht werden, um das Klimaschutzpotenzial von Seen zu nutzen. Die Forschenden raten auf jeden Fall dazu, für möglichst naturbelassene Seen und Uferbereiche zu sorgen. Das hilft auch der Wasserqualität und der Biodiversität im See. Habt ihr eine Meditations-App auf dem Handy? Forschende wollten herausfinden, ob die was bringen und haben sich für ihre Metastudie im Fachjournal American Psychologist verschiedene Meditations-Apps angesehen. Ein großer Vorteil der Apps ist laut den Forschenden, dass sie den Zugang zur Meditation einfach machen. Sie sind rund um die Uhr verfügbar und man muss sich nicht erst eine Meditationsgruppe suchen und hinfahren. Außerdem gibt es viele kurze Meditationseinheiten, die Leute gut in ihren Alltag einbauen können. Dreimal die Woche 10 bis 20 Minuten meditieren hatte laut Studie schon einen messbaren Effekt. Das sorgte für weniger depressive Verstimmungen und weniger Angstzustände. Die Wirkung ist allerdings noch größer, wenn man nicht mit einer App meditiert, sondern unter persönlicher Anleitung und auch länger. Außerdem nutzen viele die App irgendwann nicht mehr, dann bleiben natürlich auch die positiven Effekte aus. Das Team meint, für den Einstieg ist so eine Meditations-App trotzdem gut.
Deutschlandfunk Nova.